Direkt aus Europa, Nummer 434, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Das Feuilleton im Radio. 19 Uhr. Die Nachrichten.
Die Ukraine kann weder heute noch morgen auf die zivile Nutzung der Atomkraft verzichten, will sie vielmehr ausbauen. Das erklärte Präsident Poroschenko heute in Tschernobyl. Dort wurde der Opfer des Reaktorunglücks von 1986 gedacht, Markus Sambale.
Poroschenko besichtigte in Tschernobyl die Großbaustelle für eine riesige Schutzhülle, die ab dem kommenden Jahr den zerstörten Kraftwerksblock umhüllen soll. Unter dem Dach der Konstruktion soll das strahlende Material in den kommenden Jahrzehnten herausgeholt und für die Endlagerung verpackt werden. An den Kosten für neue Atommülllager in Tschernobyl beteiligen sich die Europäische Union und die G7-Staaten. Insgesamt wurden der Ukraine heute weitere knapp 90 Millionen Euro aus dem Ausland zugesagt. Schon für den Bau der Schutzhülle hat die Ukraine hunderte Millionen Euro aus dem Ausland bekommen.
Die Bundeswehr wird in den kommenden 5 Jahren eine neue Einheit für die Abwehr von Angriffen aus dem Internet bekommen. Bis zu 13.500 Soldaten und zivile Mitarbeiter. Die Cybertruppe soll Informationsnetzwerke schützen, aber auch digital gesteuerte Waffensysteme. Derzeit gibt es täglich etwa 6.500 Angriffe auf die Netze des Bundes. Christoph Prössl.
Der neue Organisationsbereich wird auch einen eigenen militärischen Chef, einen Inspekteur erhalten. Damit wird die Abteilung gleichberechtigt neben Heer, Marine, Luftstreitkräfte, Sanitätsdienst und Streitkräftebasis positioniert. Verteidigungsministerin von der Leyen reagiert auf die zunehmenden Attacken auf die Netze des Bundes. Derzeit sind es 6.500 pro Tag. Der Schwerpunkt der neuen Einheit soll auf der Verteidigung liegen. Die Bundeswehr übt allerdings schon seit Jahren mit einer kleineren Abteilung, in der rund 60 Personen beschäftigt sind.
Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat Verdi das Angebot der Arbeitgeber heute erneut abgelehnt. Die bieten 3% mehr Geld für 2 Jahre, die Gewerkschaft verlangt 6%. Am Donnerstag beginnt die dritte Verhandlungsrunde und bis dahin weitet Verdi die Warnstreiks erheblich aus. Heute schon stand allein in Nordrhein-Westfalen fast der ganze öffentliche Nahverkehr still. Morgen hat Verdi dort Köln zum Schwerpunkt erklärt. Michael Obermeier.
Die meisten Busse und sämtliche Bahnen bleiben den ganzen Tag im Depot. Auch in der Bundesstadt Bonn geht nichts mehr. Zahlreiche städtische Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Notdienste sind meist nicht geplant. Anders als in den kommunalen Krankenhäusern, hier gibt es Notfallvereinbarungen zwischen Personal und Klinikleitung. Schwerpunkt der Streiks werden aber die Flughäfen sein. Allein bei der Lufthansa fallen bundesweit knapp 900 Flüge aus.
Das Wetter. In der Nacht ziehen über den Norden und Westen Schauer hinweg als Regen, Graupel oder Schnee. In der Mitte und im Osten lassen dagegen die Schauer nach. Im Süden ziehen Schnee und Schneeregen immer weiter südlich der Donau. Die Temperaturen sinken auf +4 bis -4 Grad.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Wirtschaft und Umwelt.
Im Studio begrüßt Sie Ulrich Ziegler. Guten Abend. Beginnen wollen wir die Sendung mit 2 kurzen Fernsehnachrichten, die vor 30 Jahren ausgestrahlt wurden und unterschiedlicher kaum sein konnten.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten GAU gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall.
Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera.
Nach der TASS-Meldung über die Havarie im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine wurden keine Werte der Radioaktivität gemessen, die eine Gesundheitsgefährdung hervorrufen können.
Vor 30 Jahren ereignete sich die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, 90 Kilometer nördlich von Kiew und 1400 Kilometer von Berlin entfernt. Erst 2 Tage nach dem Unglück, erst als in Schweden und Finnland erhöhte Strahlenwerte gemessen wurden, teilten die sowjetischen Behörden offiziell mit, dass es technische Schwierigkeiten im Atomkraftwerk gebe.
Der Ministerrat der Ukraine teilt unter Berufung auf die Regierungskommission weiter mit, dass der Luftzustand auf dem übrigen Territorium von Gebiet und Stadt Kiew zu keinerlei Besorgnis Anlass gebe. Die Qualität des Trinkwassers sowie der Flüsse und Gewässer entspreche der Norm.
Es gibt weder ein Risiko für die Menschen noch für die Natur. Und ich würde auch diese Meldungen, die da hochgespielt werden, dass das sozusagen die Menschen gefährdet und dass man sich in Räumen aufhalten soll, sowas taucht ja auch schon auf, würde ich auch alles sehen, in erster Linie unter dem Motto der Panikmache.
Das vollständige Gespräch mit den DDR-Wissenschaftlern sehen Sie im Anschluss an diese aktuelle Kamera um 20 Uhr im ersten Programm.
Es dauerte Wochen und Monate, bis das ganze Ausmaß der Katastrophe deutlich wurde. Heute geht die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, davon aus, dass weltweit rund 8000 Menschen Opfer der Reaktorkatastrophe wurden. Die Katastrophe von Tschernobyl und der Umgang mit dem atomaren Erbe heute, unser Thema in unserem Zeitfragenmagazin Wirtschaft und Umwelt. Alle 12 bis 24 Monate muss ein Atomkraftwerk heruntergefahren werden, um verbrauchte Uranbrennelemente zu ersetzen. Dabei entstehen pro Reaktor jährlich 20 bis 30 Tonnen hochradioaktiver Atommüll. Rund 300.000 Tonnen des gefährlichen Sondermülls gibt es bereits weltweit. Und das Entsorgungsproblem ist in keinem Land der Welt zufriedenstellend gelöst.
Deutschlandradio Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Kaufsucht.
Ein Nachmittag in der Fußgängerzone von Hannover. Werbeplakate preisen die neueste Schuhmode an. Ein Bekleidungsgeschäft wirbt mit angeblichen Tiefstpreisen. Aus einer Parfümerie strömen süße Düfte und ein Kaufhaus lockt seine Kunden mit sanfter Musik. Vor ein paar Jahren noch hätte Sieglinde Zimmerfiene hier nicht alleine entlang gehen können.
Mir war es im Prinzip egal, wie teuer es ist, oder meiner Sucht war egal, wie teuer es ist. Das ging um das Teil, was ich haben wollte, und das war das, worum ich gekämpft habe an dem Tag.
Fast 25 Jahre lang war Sieglinde Zimmerfiene kaufsüchtig. Sie ging nicht einkaufen, weil sie eine neue Hose, ein paar Schuhe oder ein bestimmtes Buch brauchte, sondern weil sie einen unstillbaren Drang zum Kaufen verspürte.
Also zum Schluss bin ich jeden Tag losgegangen in 3, 4, 5 Läden.
Experten schätzen, dass 5 bis 8% der Erwachsenen in Deutschland kaufsüchtig sind. Tendenz steigend. Nach den Tabakabhängigen bilden Kaufsüchtige damit die zweitgrößte Gruppe der Süchtigen in Deutschland. Eine der wenigen Psychologinnen, die in Deutschland das pathologische Kaufen erforscht, ist Professor Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Also, das Kernsymptom von Kaufsucht besteht darin, dass exzessiv mit einem großen Kontrollverlust beim Einkaufen immer wieder Waren konsumiert werden, die die Menschen entweder überhaupt nicht brauchen oder in der Anzahl nicht brauchen. Das heißt, es geht also nicht primär darum, etwas zu erwerben, um es hinterher auch nachhaltig zu benutzen, sondern es geht um den Kaufmoment an sich.
Kaufsucht ist keine neumodische Erscheinung. Schon vor mehr als 100 Jahren haben Psychiater den Zwang zum Einkaufen bei einigen Patienten festgestellt. Doch richtig ernst genommen wurde das Phänomen jahrzehntelang nicht. Einkaufen, das macht doch eigentlich jedem Spaß. Aber wann wird aus jemandem, der gerne einkauft, ein Kaufsüchtiger?
Also die Patienten erzählen mir, dass sie einen Großteil der Waren nie auspacken, dass die noch mit Preisschildern versehen in ihren Schränken, in Kisten, unterm Bett, im Keller, in der Garage, irgendwo lagern, dass sie sie also horten sozusagen. Das waren 2/3 der Patienten. Und wenn ich trotzdem nicht aufhören kann zu kaufen, obwohl ich irgendwann schon finanzielle Probleme habe, meine Miete nicht mehr zahlen kann, meine Privatschulden bei meiner besten Freundin nicht zurückzahlen kann, dass ich, sobald ich Geld in der Hand habe, das ausgeben muss für irgendetwas, was nicht unbedingt dringend notwendig ist in dem Moment, dann läuft es in so eine Richtung Kaufsucht.
Begonnen, das sagt die heute 60-Jährige im Rückblick selbst, hat alles in ihrer Jugend.
Also ich habe beim Rechtsanwalt gelernt und damals gab es halt wenig Geld, das waren 50 Euro im ersten Lehrjahr. Und ich habe natürlich dann angefangen, am Tage so in der Stadt zu sein und mir so Dinge zu kaufen. Hört sich jetzt vielleicht doof an, ist ja jetzt auch fast 30 Jahre, 40 Jahre her. So eine Strumpfhose, eine schöne, die eben nicht so aussieht, mockerbraun, so wie die Älteren das anhatten, sondern so einen Beige-Ton hatten, die halt ein bisschen teurer waren. Also das sind so meine Momente. Und ich bin mit meinem Geld nicht ausgekommen und meine Mutter hat mir damals halt das Geld dann zugesteckt. Also wenn ich es nicht hatte, es war so, ja gut, ich gebe dir was.
Materielle Werte sind ganz zentral im eigenen Leben. Ich bewerte mich und andere Menschen häufig auch nach dem, was sie besitzen, was diese Menschen haben.
Zimmerfine kauft nicht nur für sich selbst ein, sondern auch für ihre Kinder, für Freunde und Verwandte. Für Geschenke gibt sie mehr Geld aus als vereinbart. Sie will sich selbst und alle um sich herum glücklich machen, koste es, was es wolle. Gleichzeitig wird ihr immer bewusster, dass ihr Einkaufsverhalten nicht normal ist.
2 Jahre später bin ich eigentlich schon von mir aus zum Therapeuten gegangen und habe gesagt, ich gehe immer los und irgendwo habe ich das Gefühl, ich muss kaufen und ich kann das nicht abstellen.
Jahrzehntelang wurde die Kaufsucht auch von Medizinern entweder gar nicht erst erkannt oder nur milde belächelt. In den 80er und 90er Jahren, als Sieglinde Zimmerfine besonders unter Kaufsucht leidet, ist das Phänomen noch unbekannt und weitgehend unerforscht. Zu ihren Hochzeiten fährt sie an manchen Tagen Waren im Wert von mehreren tausend D-Mark in ihrem Kofferraum nach Hause. Die Tüten trägt sie häufig erst nachts ins Haus, wenn ihre Kinder schlafen. Die Rechnungen versteckt Zimmerfine in Blumenvasen und Schubladen. Immer wieder nimmt sie sich vor, am nächsten Tag nicht mehr einzukaufen und kann dann doch nicht anders, als wieder und wieder loszugehen. Häufig bestellt sie in Versandhäusern. Als sie die Rechnungen nicht mehr bezahlt und deshalb keine Waren mehr bekommt, ordert sie die Sachen auf die Namen ihrer Töchter. Ihr Verderben aber ist, dass sie zu einer Zeit kaufsüchtig wird, in der Stammkundinnen unbezahlte Waren zur Auswahl mit nach Hause nehmen dürfen. Immer häufiger bringt sie die Sachen nicht zurück, bezahlt sie aber auch nicht.
Und dann kam irgendwann ja 94 halt der Tag, wo ich morgens die Kinder zur Schule geschickt habe. Naja, und an diesem Tag klingelte es und da standen 2 Polizisten vor der Tür, die dann meinten, wir müssen sie jetzt leider mitnehmen, weil hier sind so und so viele Anzeigen und das heißt jetzt Unterbringungsbefehl. Und ich, wie? Festnahme? Nein, Unterbringungsbefehl ist was anderes. Sie kommen jetzt nicht ins Gefängnis, sie kommen jetzt in die Psychiatrie, also Forensik.
65 Ladeninhaber und Kaufhausketten haben Sieglinde Zimmerfine im Laufe der Zeit angezeigt, weil sie Waren nicht zurückgebracht und Rechnungen nicht bezahlt hat. Insgesamt, so wird später festgestellt werden, belaufen sich ihre Schulden zu diesem Zeitpunkt auf mindestens 65.000 D-Mark. 2 Wochen darf sie ihre Kinder nicht sehen, nach 4 Wochen erst weiteren Besuch empfangen. In einem Gerichtsprozess wird sie schließlich wegen Betrugs zu 3 Jahren Unterbringung in der forensischen Psychiatrie verurteilt. Da ist sie 39 Jahre alt. Sie muss nicht ins Gefängnis, weil ein Gutachter sie aufgrund ihres Kaufzwangs für vermindert schuldfähig hält. Eine darauf abgestimmte Therapie erhält sie nicht. Da die Ursachen der Sucht noch nicht ausreichend erforscht sind, ist die Kaufsucht bislang nicht als Krankheit anerkannt und nicht in die sogenannte internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, kurz ICD, aufgenommen. In diesem Verzeichnis, das von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben wird, sind alle anerkannten Krankheiten erfasst. Als die 3 Jahre, zu denen sie verurteilt wurde, vorbei sind, wird Sieglinde Zimmerfine trotzdem nicht entlassen. Ein Richter entscheidet in einem Begutachtungstermin, dass sie noch immer gefährlich für die Allgemeinheit sei.
Zum Schluss war es so, dass meine Familie mir nicht mehr geglaubt hat, dass ich überhaupt wegen Kaufsucht Betrug da drin war. Sie haben gedacht, das kann es nicht sein, da muss mehr passiert sein und da geht keiner rein. Die Mitpatienten haben gesagt, muss ein Mord passiert sein, muss er einen umgebracht haben, sonst bleibt hier keiner 8 Jahre drin. So, und als die mich dann rausgelassen hatten, bin ich in mein Auto gestiegen, habe die Sonnenbrille aufgesetzt, bin 220 Kilometer gefahren und habe nur geheult. Und im Radio lief als erstes, please forgive me. Und ich weiß jetzt überhaupt nicht, wem ich jetzt vergeben soll und was ich vergeben soll.
Eine Bekannte von Sieglinde Zimmerfiene arbeitet zu diesem Zeitpunkt als Reporterin bei der Lokalzeitung. Sie hat ihre Geschichte und die Gerichtsprozesse mitverfolgt. Sie berichtet mit Zimmerfines Einverständnis über deren Zeit in der Forensik. Kurz nachdem der Artikel erschienen ist, meldet sich die Mitarbeiterin einer Selbsthilfeorganisation bei ihr. Sie fragt, ob Zimmerfine sich vorstellen könne, eine Selbsthilfegruppe für Kaufsüchtige zu leiten. Das ist im Jahr 2002. Damals ist sie 47. Heute, 14 Jahre später, leitet Zimmerfine die Selbsthilfegruppe noch immer. Durchschnittlich 15 Personen kommen jede Woche zu den Treffen.
Es kommt aus allen Gesellschaftsschichten. Ich habe Politiker, mit denen ich Kontakt habe, Ärzte. Alles, was es halt irgendwo gibt. Es gibt auch Therapeuten, die das haben.
Die Gruppe wird auch für Zimmerfine zur Therapie. Ob es heute mehr Kaufsüchtige gibt als früher oder ob die Sucht einfach nur bekannter geworden ist, Betroffene sich vermehrt Hilfe suchen und Therapeuten die Krankheit dadurch häufiger diagnostizieren, ist schwer zu sagen. Die Psychologin und Psychotherapeutin Astrid Müller von der Medizinischen Hochschule Hannover beobachtet, dass die ständige Verfügbarkeit von Waren im Internet es den Betroffenen zunehmend schwer macht. Sieglinde Zimmerfiene sagt über sich selbst, dass ihre einstige Kaufsucht heute in Geiz umgeschlagen ist. Gerade Kleidung, die sie früher in Massen erstanden hat, kauft sie heute nur noch selten und fast ausschließlich im Schlussverkauf. Obwohl sie über ihre akute Sucht hinweg ist, wird sie bis heute fast täglich daran erinnert. Denn die Schulden von damals sind noch lange nicht getilgt. Regelmäßig bekommt sie Post von Gläubigern, bei denen sie vor 20 oder 30 Jahren eingekauft hat.
Mir wird der größte Teil genommen, was ich eigentlich habe an Rente. Aber das ist eine Sache, wo ich heute sage, das ist das, was ich mein Leben lang irgendwo mitnehmen kann. Ich kann keinem was hinterlassen, außer meinen Schulden. Aber das ist irgendwo das Spiel, was die Kaufsucht mit mir irgendwo gespielt hat.
Koste es, was es wolle. Wie die Kaufsucht Menschen in den Ruin treibt. Von Katharina Schröder. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2016.
SWR 2 Tandem.
Im Gespräch mit Almut Engelin erzählt Mechthild von Scheurl-Defersdorf, welche Lebensveränderung eine veränderte Ausdrucksweise bisweilen bewirkt.
Ich habe einmal beobachtet, wie es Menschen geht, die sich im Leben leicht tun, die viel erreichen, und wie es umgekehrt solchen geht, die eben sich viel mehr anstrengen als die anderen und doch im Vergleich weniger erreichen. Und ich bemerkte, dass die einen eine andere Sprache sprechen als die anderen. Diese Erkenntnis gebe ich meinen Seminarteilnehmern weiter. Und ich mache sie darauf aufmerksam, wie ihr Sprachgebrauch ist. Die meisten wissen es gar nicht.
Sie sagen, die meisten wissen es gar nicht. Das heißt, wenn wir uns unterhalten, dann habe ich wahrscheinlich eine Vorstellung davon, was ich inhaltlich sagen will. Ich habe aber wahrscheinlich oft überhaupt keine Vorstellung davon, wie ich es sage.
Das stimmt. Die Struktur der Sprache spricht eine eigene Sprache und wir haben kein natürliches Gefühl dafür.
Wie? Was heißt das, wir haben kein natürliches Gefühl dafür?
Wenn ich Seminarteilnehmer oder irgendjemanden frage, was er vor 10 Minuten genau gesagt hat, kann keiner es wiedergeben. Auch ich könnte es nicht genau wiedergeben.
Also das heißt, das Bewusstsein, wie man etwas ausdrückt, muss selbst bei Sprachmenschen, also Leuten, die sich viel damit beschäftigen, geschult werden.
Ich habe Sprachwissenschaften studiert, ich habe 3 Sprachen studiert. Und ich dachte nach der Universität, dass ich ein gutes Sprachgefühl habe und alles Wichtige gelernt habe, was mit diesen drei Sprachen zu tun
hat. Das war Französisch, Arabisch und
Englisch.
Und Englisch. Mhm.
Doch das, was ich jetzt lehre, ahnte ich damals noch überhaupt nicht. Davon habe ich nichts gehört. Denn mir geht's ja dabei hauptsächlich darum, wie denke ich und welche Wirkung haben meine eigenen Gedanken auf mich und natürlich auch auf die Kommunikation.
Sie sind Jahrgang 52, Sie sind jetzt nicht mehr blutjung, Sie sehen Dinge mit Erfahrung. Das spielt doch auch eine sehr hilfreiche Rolle, um Dinge ruhiger zu tun.
Ja, und doch hat dieser sprachliche Aspekt eine große Bedeutung. Es ist ja so, ich habe mich entwickelt, andere Menschen entwickeln sich, das tun wir alle. Erstaunlicherweise bleibt die Sprachstruktur so, wie sie immer war. Wir fangen an, andere Wörter zu gebrauchen, je nachdem, was wir beruflich tun, andere Wörter als in unserer Jugend und in unserer Ausbildungszeit. Doch der Satzbau und der Umgang mit einzelnen Wörtern bleibt so gut wie identisch. Und wenn jetzt Menschen sich weiterentwickelt haben, wirkt das bewusste Wahrnehmen und Weiterentwickeln der Sprache wahre Wunder, denn die Sprache, die sie weiterhin sprechen, passt ja nicht mehr zu dem, was sie schon lange entwickelt haben. Und mit der Sprache, die sie noch sprechen, halten sie alte Denk- und Verhaltensstrukturen aufrecht.
Ich wollte noch mal auf eine andere Zeitfrage kommen, weil ich diese Grammatikfragen so interessant finde. Wenn man Berichte, auch ich von meinen Töchtern oder so, liest, dann stellt man oft fest, dass eigentlich in der Vergangenheit überwiegend nur noch das Perfekt benutzt wird. Also das Präteritum, ich ging, ich trat ein, ich besuchte, existiert quasi nicht. Und Sie sagen, dass das eine ganz starke psychologische Dimension hat, ob man das Perfekt oder das Imperfekt benutzt. Worin besteht die?
Auch hier kann ich im Konkreten ein Beispiel nehmen, auch von einer Lehrerin, die sagte, dass sie in der Schule an diesem Tag Grammatik machen wird, und zwar den Umgang mit den Zeiten. Bei der ersten Nachricht war die Hälfte der Klasse gelangweilt und bei der Ankündigung, dass es um Präteritum und Perfekt geht, war der Rest auch gelangweilt. Dann fügte sie diesen 12-Jährigen an, eine 6. Klasse. Wenn ihr den Unterschied kennt, dann werdet ihr mit dem nächsten Liebeskummer leicht klarkommen. Da hatten alle Interesse. Und sie sagte, hört mal den Unterschied. Elisabeth hat mich verlassen. Und sie wiederholte, Elisabeth hat mich verlassen. Im Vergleich zu, Elisabeth verließ mich. Es meldete sich ein 11-12-Jähriger und sagt, Elisabeth hat mich verlassen, das tut noch weh. Elisabeth verließ mich, da gucke ich nach einer neuen. Und sie fragten, wann sie wieder Grammatik machen dürfen. Ist auch ein wichtiger Faktor für Anamnesegespräche von Ärzten und Therapeuten, die die Krankheitsgeschichte eines Menschen abfragen. Und wenn derjenige sagt, was haben die denn in dem Krankenhaus gemacht und was haben die dann im Krankenhaus gemacht, rühren die viel mehr emotional bei dem Patienten auf, als wenn sie sagen, was geschah im Krankenhaus, was machten die dann? Dann bekommen sie eine sachliche Information, wenn sie bei dem Perfekt den anderen emotionalisieren. Es ist nicht immer dienlich, das zu tun.
Es ist wirklich interessant, dass Menschen Dinge, die 10 Jahre zurückliegen, im Perfekt erzählen.
Die meisten Menschen gebrauchen tatsächlich nur 2 Zeitstufen. Präsens für alles Gegenwärtige und Zukünftige und Perfekt für alles, was jemals war.
Was auch in diese Gruppe gehört von Dingen, die stressen oder entstressen in der Sprache, ist, ich kann nicht. Wir sagen ja oft aus Höflichkeit, ich kann nicht oder ich kann jetzt nicht länger, ich muss los. Weil wir vielleicht Angst haben, denjenigen, mit dem wir sprechen, zu brüskieren, indem man sagt, ich möchte jetzt losfahren. Sie messen ja dem Ich kann nicht eine ganz große Bedeutung bei. Was befürchten Sie denn eigentlich, was das bewirkt?
Das Ich kann nicht kommt von Können. Wenn jemand gewohnheitsmäßig sagt, ich kann nicht, negiert er sein Können, er verneint sein Können. Und meistens ist es ja auch gar nicht wahr, dass er sagt, ich kann etwas nicht. er könnte eine andere Formulierung gebrauchen. Wenn ich jetzt höflich sein will und mit jemandem im Gespräch bin, kann ich ja auch sagen, Frau Schneider, mich gefreut, Sie zu treffen. Ich würde jetzt gerne mit Ihnen weiter plaudern. Ich habe meiner Tante versprochen, sie um 4 Uhr abzuholen. Und deswegen fahre ich jetzt weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Warum müsste ich sagen, ich kann jetzt leider nicht mehr mit Ihnen sprechen, ich muss jetzt meine Tante abholen? Dann habe ich ein Ich kann nicht und ein Muss. Dieses Phänomen mit dem Kann nicht ist häufig. Ich habe eine Dame vor Augen, die in einer Bank in einer mittleren Position tätig ist. Und sie sagte oft, ich kann das jetzt nicht weiter ausführen in einer Besprechung, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen. Und sie fand Alternativen dafür. Zum Beispiel, da fehlen mir noch die erforderlichen Informationen, ich werde die einholen und ich werde Sie morgen informieren. Auf diesem Weg hat sie viel mehr Selbstbewusstsein entwickelt und sie berichtete, dass die Kollegen mehr auf ihr Wort geben als jemals früher. Jemand, der selbstbewusst ist, glücklich ist und in sich ruht, hat eine andere Sprache als jemand, der genau das krasse Gegenteil ist. Jeder kann jederzeit seine Sprache wandeln und die Verantwortung für seine Sprache und auch sein Denken auf sich nehmen. Wenn Nämlich? Jemand immer benennen kann, was er nicht will, der dann ganz viele Verneinungen in seiner Sprache hat und überall sagt, es ist nicht schlecht, also auch das Referat war nicht schlecht, das Konzert war nicht schlecht, der denkt in der falschen Richtung. Ist es nun gut oder ist es schlecht? Oder wenn jemand sagt, ich will nicht zu spät kommen, da denkt er auch in die falsche Richtung. Er könnte doch sagen, ich will rechtzeitig da sein. Jemand, der auf mich sehr problemorientiert wirkt, den frage ich zum Beispiel, ob er das Wort Lösung in seiner Sprache hat. Lösen oder Lösung. Denkt er danach. Und oftmals kommt ihnen kaum ein Beispiel in den Sinn. Umgekehrt frage ich, gebrauchen Sie das Wort Problem? Ja, das gebrauche ich oft. Frage ich dann, und was von beiden haben Sie häufiger? Lösungen oder Probleme? Na, Probleme. Und dann frage ich, merken Sie den Zusammenhang?
Liebe Frau von Scheuerl, ich habe mit Interesse gelesen, dass Sie die 3 A empfehlen, fast wie ein Patentrezept. Die 3 A sind also Anrede mit Namen, Anschauen.
Und ein Atemzug ist das 3. A.
Und das bewirkt was, diese 3 A?
Die 3 A stehen für eine wertschätzende und gelungene Kontaktaufnahme. Bei den 3 A klingt es so. Frau Schneider, ich habe eine Information für Sie. Nach diesem Schneider ist eine minimale Pause. Frau Schneider, ich habe eine Information für Sie. Gängig ist zu sagen, Frau Schneider, ich habe eine Information für Sie. Und wenn wir jetzt Kinder anschauen, gebrauchen die immer die 3 A. Die sagen Mama.
Dann warten sie, ob Mama guckt oder
genau.
Ja sagt.
Genauso beim Papa. Und Kinder erreichen viel.
Jedes Wort wirkt. Mit der Sprachforscherin Mechthild von Schorl-Defersdorf sprach Almut Engelin. Eine Sendung des SWR aus dem Jahr 2014.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 433.
zu einem Arzt, der seine Praxis einmal in der Woche für Patienten, von denen er kein Geld bekommt, öffnet, kommen keineswegs nur Obdachlose, illegale Einwanderer, die ihren Pass weggeworfen haben, Kriegsflüchtlinge und Asylbewerber. Arbeitslose kommen an den anderen Tagen, denn das Arbeitsamt bezahlt auch ihre Krankenversicherung. An dem Tag, an dem man bei ihm nichts zu bezahlen braucht, kommen vor allem Bürger zu ihm in die Praxis, die so wenig verdienen, dass sie sich davon keine Krankenversicherung leisten können. Darunter ist zum Beispiel ein Versicherungsvertreter, der bei der Versicherung, für die er freiberuflich arbeitet, nicht genug verdient. Er verkauft Versicherungen, ist aber selber nicht versichert. Das darf aber sein Arbeitgeber nicht erfahren. Unter diesen Patienten war 2015 ein freier Mitarbeiter eines Verlags. Aber auch ein Gastwirt, ein Friseur, ein Immobilienmakler, ein Zimmermann, ein Maurermeister und ein Stahlbauingenieur. Die Chance, eine gute Stellung zu bekommen, ist auch für gut ausgebildete Bewerber in den letzten Jahrzehnten immer schlechter geworden und die Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen ist immer größer geworden. Die Arbeitslosenquote ist gesunken, aber teilweise nur deshalb, weil viele nur Teilzeitarbeit haben oder befristete Verträge, sodass sie immer mal wieder arbeitslos werden. Wenn früher einer eine gute Berufsausbildung hatte und sich anstrengte, konnte er sich ein Leben mit Familie, Haus, Auto und jährlichem Urlaub leisten, auch wenn das Eigenheim für die meisten keine Villa war, sondern nur ein Reihenhaus. Am Wachstum der Wirtschaft und am wachsenden Wohlstand haben immer weniger teil. Die gesellschaftliche Ungleichheit nimmt zu. Arme bleiben arm und die Reichen werden immer reicher. Bis in die 70er Jahre kamen viele über Bildung, Qualifikation und Arbeit tatsächlich noch zu sozialem Aufstieg. Man konnte in Urlaub fahren und sich eine bessere, größere Wohnung leisten, in der jeder ein Zimmer hatte. Das hat den Menschen ein Gefühl der Sicherheit gegeben. Jetzt wird die Gesellschaft zwar insgesamt immer noch reicher, aber davon profitieren nur noch die Reichen. In den 60er Jahren arbeitete 90% aller Arbeitnehmer in einem sozusagen normalen Arbeitsverhältnis. Sie hatten eine unbefristete Anstellung mit Kündigungsschutz und mit Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Aber in den 90er Jahren und im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts gab es immer mehr schlecht bezahlte Arbeit, die man machen musste, wenn man nichts Besseres fand, und Arbeit auf Zeit oder aber Teilzeitarbeit, auch für Facharbeiter, Selbstständige, Wissenschaftler, Journalisten und auch Lehrer. Ende 2011 haben fast ein Drittel aller Beschäftigten auf Abruf gearbeitet, hatten befristete, schlecht bezahlte Verträge oder mussten für viel zu niedrige Honorare als Selbstständige arbeiten. Auch eine Dozentin, die an der Humboldt-Universität Seminare gibt, weiß nicht, ob sie irgendwann eine unbefristete Anstellung bekommen wird, ob sie in Berlin bleiben kann oder umziehen muss und ob sie nach Ablauf ihres jetzigen befristeten Vertrags wieder arbeitslos wird. Sie hält erfolgreich Vorträge, veröffentlicht wissenschaftliche Aufsätze, unterrichtet und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Soziologie, aber ihre Eltern machen sich große Sorgen um sie und begreifen nicht, wieso ihre berufliche Zukunft immer noch so unsicher ist. Wer heutzutage an der Universität bleiben will, muss sich jahrelang mit knapp befristeten Verträgen zufrieden geben. Die machen eine langfristige Zukunfts- und Familienplanung schwer. Wer es zu einer Professur schafft, ist dann im Durchschnitt schon 42 Jahre alt und wem das in 12 Jahren nicht gelingt, der muss dann an der Universität aufhören. Aber während dieser 12 Jahre hat man oft keinen 3-Jahres-Vertrag, sondern nur einen Halbjahresvertrag. Und Monatsverträge gibt es auch. Da kommt man als Wissenschaftler kaum dazu, sich in Ruhe um die Wissenschaft zu kümmern. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 433. Danke.